Wir treten damit ein, meine Damen und Herren, in die erste Fragerunde. Ich rufe dazu auf, den Komplex Groß A, Neuordnung der Zustimmungsrechte, Abbau gegenseitiger Blockaden. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir das etwas strukturieren. Die Fragerunde beginnt. Herr Dr. Geb, Mitglied der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, stellt Fragen, wenn ich das richtig sehe, an Herrn Professor Dr. Kirchhoff und an Herrn Professor Dr. Huber. Bitte schön.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren Sachverständige, wir haben hier ein paar Fortschritte jetzt durch das Staatsorganisationsrecht gehört mit Exkurs in die Neurochirurgie, minimalinvasive Eingriffe, theologische statt teleologische Auslegungen, alles Mögliche. Ich habe eine Frage, weil wir ja auch Volksvertreter sind und heute am Fernsehen auch Menschen aus dem Volk sind, die in einer Stadt wohnen, die in einem Land wohnen und in der Bundesrepublik Deutschland wohnen. Und wie ein roter Faden bei Ihnen zog sich so ein bisschen die Frage durch, hat denn nun der Bundestag mehr gewonnen oder der Bundesrat mehr gewonnen? Meine Frage an Herrn Professor Kirchhoff und Herrn Professor Huber, was gewinnt eigentlich der Mensch, der Bürger? Welche vorteilhaften Konsequenzen sind für die Bürger durch diese Föderalismusreform zu erwarten?
Vielen Dank. Der nächste Fragesteller ist Herr Dr. Schön, Staatskanzlei Bayern. Bitte schön. Ja. Auf den Knopf drücken kurz.
Eine an den Herrn Landtagspräsidenten und eine an Herrn Professor Kirchhoff. Die erste Frage, Herr Professor Kirchhoff, Sie sehen durch das Abweichungsrecht eine neue Unübersichtlichkeit, also die Frage, welches Gesetz denn wo gelte. Was ist denn nun wirklich neu im Miteinander eines Bundesgesetzes, eines Rahmengesetzes und eines ausführenden Landesgesetzes? Heute haben Sie wirklich eine Parallelität und künftig, denke ich, jeweils ein Gesetz, das gilt. Zweite Frage, Herrn Landtagspräsidenten. Hier ist beklagt worden, das künftige Verbot von Finanzhilfen in Fragen der ausschließlichen Gesetzgebung der Länder, weil man dann auf Notstände nicht mehr reagieren könne. Nun ist das, wenn man die Finanzverteilung zwischen Bund und Ländern für sakrosankt erklärt, sicher richtig, dass man auf besondere Herausforderungen dann nicht mehr mit Bundeshilfen reagieren kann. Aber wäre es nicht naheliegender, für solche Situationen die Finanzverteilung zwischen Bund und Ländern neu zu ordnen?
Vielen Dank, Herr Dr. Schön. Als nächster Fragesteller ist Herr Kollege Stünker. Bitte schön.
Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe jeweils gleichlautende Fragen an Herrn Professor Mayer und Herrn Professor Scharf. Sie sind beide recht schnell darüber hinweggegangen, über die dringende Notwendigkeit der Reform. Ich würde Sie doch bitten, noch mal vielleicht 2-3 Sätze im Sinne von dem, was der Kollege Geb auch angesprochen hat. Was bringt es den Menschen im Lande eigentlich dabei anzufügen? Und um dann gleich ins Detail zu gehen, möchte ich gerne zu der Frage der Zustimmungsrechte kommen, Artikel 84. Ist ja zu Recht, glaube ich, darauf hingewiesen worden, dass die Neuregelung, die wir vorgenommen haben, in sich stringent ist und notwendig ist. Aber es gibt auch Probleme, die man möglicherweise durch eine stringentere Formulierung lösen kann. Und da wäre meine Frage, Ihre Vorschläge zu hören, wie könnten wir in 84 Satz 4 und 5 das Problem umgehen, dass wir eine besondere Bedürftigkeit jetzt wieder nachweisen müssen und sogar sozusagen die Einheitstheorie des Bundesverfassungsgerichts mit der gewählten Formulierung festschreiben. Und das Zweite ist, dass Sie vielleicht beide noch mal deutlich machen, wie man die Konkurrenz zu 104a4 und 104a3 vielleicht in der Konkurrenz zu 104a Absatz 1 mit einer einfachen Formulierung in einem neuen 104a3 regeln könnte. Danke.
Vielen Dank, Herr Stünker. Als Nächste rufe ich auf einen Vertreter des A-Landes, Herr Kollege Ringsdorf. Bitte schön.
Sehr deutlich darauf hingewiesen, dass der 104b Absatz 1 eine große Gefahr für die neuen Länder darstellt oder für finanzschwache Länder darstellt. Ich stimme ihm da ausdrücklich zu. Insbesondere frage Sie, Herr Professor Scharf, ob Sie im Bildungsbereich wie ich große Schwierigkeiten sehen, denn der Bildungsbereich soll ja der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz der Länder unterliegen, und dann wäre der Bund nicht mehr berechtigt zu helfen. Beispielsweise wäre ein Ganztagsschulprogramm nicht mehr möglich. Ich sehe diesen Bereich als besonders prekär an, weil die Bildung ja auch über die Zukunftsfähigkeit eines Landes und seiner Bevölkerung entscheidet, und Disparitäten, die heute schon bestehen, würden meiner Meinung nach noch verstärkt, wenn in diesem Bereich der Bund nicht mehr helfen könnte. Teilen Sie diese Auffassung? Ich sehe noch weitere Ungleichgewichte in der Zukunft. Die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau wird, die Mittel werden nur zu 70% den Ländern übertragen. 30% bleiben im Bereich der Forschungsförderung, für die der Bund verantwortlich ist. Bei der Exzellenzinitiative hat keine ostdeutsche Universität oder Hochschule punkten können. Ich befürchte dort dann auch Ungleichgewichte, wenn hier der Bund nicht mehr ausgleichend eingreifen würde. Teilen Sie diese Auffassung?
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Frau Kollegin Leuthäuser-Schnarrenberger für die FDP-Fraktion.
Vielen Dank. Ich hätte eine Frage an Herrn Professor Pestalozzi und Herrn Professor Mayer. Und zwar ausgehend davon, dass es bei der Grundanlage dieser Reform des Föderalismus bleibt. Was muss denn aus Ihrer Sicht unverzichtbar geändert werden, damit bei der Abweichungsgesetzgebungskompetenz, gerade bezogen auf Artikel 84 neu und auf Artikel 72, wo es ja dann auch die Verweisungen gibt, damit da eine deutliche Verbesserung im Hinblick auf mehr Rechtssicherheit und mehr Klarheit eintreten würde? Denn auch das wäre ja mit Sicherheit sehr im Interesse der Bürger und vor allen Dingen natürlich auch derjenigen, die das Recht dann anzuwenden haben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Jetzt nach der Vereinbarung kommen wir jetzt in eine Antwortrunde. Und ich darf zunächst den Kollegen Herrn Glück bitten, den Landtagspräsidenten, die Frage zu beantworten von Herrn Dr. Schön. Bitte schön.
Vorsitzender, meine Damen und Herren. Grundsätzlich, meine, können die unterschiedlichen finanziellen Gegebenheiten immer nur sachgerecht gelöst werden über entsprechende Mechanismen des Finanzausgleichs. In dem Moment, wo wir Strukturen entwickeln, in dem auseinanderklaffen, die eigentliche Verantwortlichkeit vor Ort und auf der anderen Seite gezielte Finanzangebote, bekommen wir genau die Trennung, die man normalerweise in der Führungsstruktur eben nicht machen sollte. Einfach ausgedrückt, es führt auch immer in die politische Versuchung, auf der Bundesebene etwas Populäres anzubieten, aber gleichzeitig für die konkrete Ausgestaltung und die Sachverhalte, etwa des Schulsektors, keinerlei Verantwortung zu haben. Und welche Umsetzungsprobleme im Übrigen damit verbunden sind, hat ja gerade das Beispiel des letzten Programms gezeigt. Das hat sicher jetzt nicht nur zu tun mit Unzulänglichkeiten, sondern da hängen auch strukturelle Probleme mit drin, was der oberste Rechnungshof dabei mit angesprochen hat. Aber es ist insgesamt, glaube ich, eine politische Problematik, wenn wir Verantwortlichkeit und auf der anderen Seite Sonderfinanzierungsangebote dieser Art einführen oder eben nicht entsprechend voneinander trennen. Erlauben Sie mir als Politiker auch noch eine Anmerkung zu der Frage, die an die Herren Professoren gestellt worden ist, aber wo ich auch dazu etwas sagen möchte aus meiner Sicht. Was gewinnt denn der Bürger dabei? Der Bürger gewinnt, dass insgesamt in Deutschland in vielen Bereichen schneller entschieden werden kann. Der Bürger gewinnt, dass Verantwortlichkeiten klarer erkennbar sind und nicht mehr diese Mischverantwortungen über den Vermittlungsausschuss, wo am Schluss keiner mehr politisch zum Ergebnis steht, was letztlich Politikverdrossenheit führt. Und der Bürger kann gewinnen, wenn regional situationsgerechter entschieden werden kann. Soweit aus meiner Sicht als Politiker, was der Bürger gewinnt.
Vielen Dank, Herr Glück. Jetzt antwortet Herr Professor Huber auf die Frage von Herrn Geb. Bitte schön. Einmal draufdrücken.
Danke. Ich kann gleich da anschließen und bin gut vorbereitet. Herr Geber, der Taxifahrer, heute Morgen mich dasselbe gefragt hat. Was hat er denn davon? Und ich habe versucht, ihm zunächst zu sagen, dass der Gehalt seines Wahlrechts auf Bundes- wie auf Landesebene zunimmt. Zum einen kann er davon ausgehen, dass die Regierung, die er in die Mehrheit wählt, die Chance hat, das Programm, für das sie angetreten ist, auch umsetzt. Das Gleiche gilt für die Landesebene, sodass die Landtagswahlen nicht mehr wie bisher nur regionale Bundestagswahlen sind, sondern mit eigenständigem politischem Gehalt angefüllt werden können und wirkliche Entscheidungen darstellen. Unter der Großen Koalition scheint es ja auch möglich zu sein, aber es ist nicht der Normalfall. Das Zweite, was er gewinnt, ist mehr Transparenz, indem er eine klare Verantwortungszurechnung vornehmen kann. Das Dritte, was er gewinnt, ist eine höhere Effektivität der Gesetzgebung auf Bundes- wie auf Landesebene. Das Vierte, was er gewinnt, ist, dass deutsche Interessen in Brüssel zwar nicht optimal, aber besser als bisher vertreten werden können. Das Fünfte, was er gewinnt, ist, dass er in den regionalen Bereichen mehr Einfluss nehmen kann, als er das auf Bundesebene tun könnte, und dass regional spezifischere Aufgaben spezifischeren Lösungen zugeführt werden können. Und das Sechste, was er gewinnt, ist, dass bei der vorhin von meinen Vorrednern kritisierten Vorschrift des Artikels 104a Absatz 3 und 4 auch ein kleiner zusätzlicher Damm gegen die Staatsverschuldung gebaut wird, weil das ist ja sozusagen das Megaproblem, das vor allem unsere Kinder und Enkel zu tragen haben. Der Fahrer meinte, er würde sich nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Das Wort hat jetzt Herr Professor Kirchhoff auf die Fragen von Herrn Dr. Geb und Dr. Schön. Einmal Knopf drücken.
Huber schon so viel gesagt hat, brauche ich eigentlich nicht mehr so sehr viel dazu sagen. Was gewonnen wird, Demokratie vor Ort, Verantwortungszuteilung und Bremsung eines Finanzierungsverhaltens, was undurchsichtig ist, was zum Spendieren neigt, wo man das Geld nicht hat. Es wird vor allen Dingen Demokratie vor Ort gestärkt im Bereich Bildung, Dienstrecht und der regionalen Wirtschaft, denn da kommt ja durchaus etwas Habhaftes auf die Länder zu. Und ein Nebeneffekt wird auch noch sein, wenn man etwas vielleicht jetzt undeutlich ausgedrückt, Zustimmungsgesetze gegen Abweichungsrechte handelt, dann wird natürlich bei den Ländern die Demokratie gestärkt, weil die Landesparlamente mehr zu ihrem Recht kommen, weil das Ganze nicht mehr über den Bundestag läuft und damit nicht mehr über die Landesregierung. Das muss man auch sehen. Und die zweite Frage von Herrn Schön. Sie sagten, was ändert sich denn, wenn wir die Materien der Rahmengesetzgebung jetzt in die Abweichungsgesetzgebung verschieben und dann kann man die Lex Posterior-Regel dort anwenden. Also wenn es sich nur um die Rahmengesetzgebung handelt, da haben wir ein bisschen ein hierarchisches System, wo nicht gegeneinander geregelt wird, sondern wo vielleicht mit undeutlichen Abgrenzungen, aber doch im Wesentlichen gesagt wird, was der eine tun darf, nämlich die Grundsätze regeln, und was der andere dann noch machen kann. Und wo zumindest, jetzt auch mit Nachdruck der Rechtsprechung, immer eine Begründungsnot herrscht, wenn der Rahmengesetzgeber ins Detail geht. Deshalb meine ich, würde sich hier da schon etwas ändern. Meine größte Furcht ist aber mehr die, wir haben in der Rahmengesetzgebung immer ein Rahmengesetz des Bundes zu einem bestimmten Thema und dann Ausführungsgesetze der Länder. Bei der Abweichungsgesetzgebung wird es doch so sein. Einzelne Länder werden vor einer Bundesregelung stehen, die sie nicht wollen. Und sie werden sicher nicht die gesamte Bundesregelung ablehnen, sondern einzelne Teile. Und dann kriegen wir ein völlig unübersichtliches Feld. Wenn das eine Bundesland im Verfahren etwas anders haben will, das andere geht in einen Teil der Sachmaterie. Wir kriegen nachher eine unüberschaubare Situation, die dann vielleicht sogar der Bund wieder versucht zurückzuholen. Und da hätte ich meine Probleme. Und das Dritte ist natürlich, es geht ja nicht bei der Abweichungsgesetzgebung nur darum, was bisher in der Rahmengesetzgebung war. Wie ist es mit der Einrichtung der Behörden und dem Verwaltungsverfahren beim Artikel 84 Grundgesetz? Da wird sich doch ein erheblicher Teil dieser Rechtszerklüftung abspielen. Und deshalb sind da meine Bedenken, wenn man auch noch die Lex Posterior-Regel zulässt. Deshalb wäre für mich die Lösung, Abweichungsregelung muss sein, aber dann müssen die Länder da das letzte Wort haben.
Vielen Dank. Jetzt Herr Professor Mayer auf die Fragen von Herrn Stünker und Frau Leuthäuser-Schnarrenberger.
Der Notwendigkeit der Reform hat ja Herr Huber schon einiges Hinreichendes gesagt. Es ist da evident, dass unser System so ineinander verkrallt ist, dass die politischen Entscheidungen des Bürgers im Land sich von Bundesagenten mitbestimmen lassen und im Bund möglicherweise von Landesagenten. Das ist doch nicht der Sinn der Sache. Und das ein bisschen Auseinanderführen der Verantwortlichkeit, der Klarheit der Verantwortlichkeit, ist vielleicht wichtiger vielleicht als früher, denn wir sind in einer neuen Phase der Politik. Früher konnten sie Zuwächse verteilen. Das ist relativ einfach, da kann man sich auch einigen zwischen Bund und Ländern. Heute muss kassiert werden. Sie müssen heute den Leuten wieder etwas abnehmen. Das ist die größte Herausforderung der Politik, das ist sehr viel schwieriger. Und die Konsequenz ist natürlich, wenn im Bund das rabiat gemacht wird, wie es notwendig ist, dass dann in den Ländern sozusagen die Opposition gewählt wird. Gibt das einen Sinn? Denn die Opposition soll ja fürs Land gewählt werden und nicht für den Bund, kann auch nur für das Land sich auswirken. Das heißt, der Stimmbürger hat eine sehr viel mehr klarere Entscheidung, was er auf welcher Ebene, wem er auf welcher Ebene sein Votum gibt. Und das ist umso wichtiger, als die traditionellen Bindungen an die Parteien ja mittlerweile sehr stark sich verflüchtigen. Das heißt, die Bürger sehr viel freier und offener sind, was ihre Bindung an die politischen Parteien angeht. Insofern ist das, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt, erster Schritt, wie ich meine, zur Klarheit der politischen Verantwortungen. Ich möchte aber in dem Zusammenhang, wenn ich das darauf, weil das auch damit zusammenhängt, auf das kommen, was der Ministerpräsident Ringsdorf gesagt hat. Wenn in dem Bereich, in denen es ausschließlich Landesgesetzgebungskompetenzen gibt, es Bundeshilfen nicht mehr geben darf, dann bedeutet doch, dass wir Kraft Verfassung die unterschiedlichen, und zwar verschärft unterschiedlich werdenden Ausstattungsmöglichkeiten in den einzelnen Bildungseinrichtungen akzeptieren. Das kann doch nicht der Sinn einer Reform sein. Und das kann doch nicht der Sinn einer Reform sein, der sozusagen bürgerfreundlich sein ist. Das ist alles andere als bürgerfreundlich. Nun zu dem, was Herr Stünker noch mehr gefragt hat, zu Artikel 84 Satz 4 und 5. 84 Satz 4 und 5, vor allen Dingen der Satz 4, ist ein Widerspruch zu der Entscheidung, die Sie zu 84 Absatz 1 Satz 1 getroffen haben. In Absatz 1 Satz 1 sagen Sie, Zustimmungsrecht entfällt, wenn die Länder nicht belastet werden durch Verfahrens- und Organisationsregeln. Wenn aber die Länder belastet werden, wird auf einmal das Zustimmungsrecht auf den politischen Inhalt des Gesetzes ausgedehnt. Wo ist da der logische Grund? Er ist nicht gegeben. Und ich habe ja eben erwähnt, an die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, nach dieser Rechtsprechung ist es auch unsinnig, so zu verfahren. Das heißt, meines Erachtens darf das nicht so gemacht werden. Außerdem diese Angstklausel, die natürlich in langen Verhandlungen um Kompromisse, wo es um Zentimeter Bodengewinn geht, üblich sind, in Ausnahmefällen und nach Bedürfnis, ist doch alles völlig überflüssig, wenn der Bundesrat ein Vetorecht hat. Warum macht man das denn? Warum macht man die Verfassung nicht einfacher, als sie sein kann? Das Problem zu Artikel 104a Absatz 3-4, das ist einfach ganz klar. Der 104a-3 betraf die Geldleistungsgesetze. Er ist später eingeführt worden. Die Basis des 104a-3 war, dass der Absatz 1 von 104a sagt, jeder zahlt seine Sachausgaben für seine Aufgaben. Das heißt, für die Bundesgesetze, die Länder ausführen, mussten die Länder die Sachkosten zahlen. Das ist der Grundsatz des Absatz 1. Bei Geldleistungsgesetzen hat man nun gesagt, nein, hier kann auch ausnahmsweise, nämlich ausnahmsweise von Absatz 1 die Ausnahme, der Bund was zahlen. Und dann hat man ein sehr fein ausgetüftetes System. Wenn der Bund mehr als 50% zahlt, dann wird das Gesetz in Auftragsverwaltung geführt. Der Hintergrund ist ja ganz klar. In dem Augenblick, wo die Länder einen erheblichen Teil der Kosten durch den Bund ersetzt bekommen, haben sie vielleicht nicht den Ehrgeiz, besonders kostengünstig zu verwalten. Das ist der Hintergrund, der ist ja auch vernünftig. Und die nächste Klausel ist, wenn der Bund nicht wenigstens 75%+ übernimmt, wird das Ding zustimmungsbedürftig. Das heißt, die Länder konnten über ihr Zustimmungsrecht erzwingen, dass der Bund mindestens 75%+ nimmt. Und es ist überhaupt nicht einzusehen. Es gibt noch keine Begründung in der Begründung. Sie ist ja nur eine Beschreibung, außerdem eine falsche. Sie ist eine Beschreibung, aber keine Begründung. Warum das bei geldwerten Sachleistungen anders sein soll? Obwohl man sagt, sie sollen so behandelt werden wie die Geldleistung. Das heißt, es ist einfach falsch gemacht. Es wäre ganz einfach in den Absatz 3 hineinschreiben, Geldleistung und die für Geldleistung und geldwerte Sachleistung. Dann hat man das Problem gelöst. Dann hat man auch, wie ich meine, das Problem der Erheblichkeit gelöst.
In der Begründung wird schlicht behauptet, das gelte nur für erhebliche Kosten. Im Verfassungstext steht nichts davon. Und wieso kann man die Hoffnung haben, dass ein Verfassungsgericht sagt, das habt ihr zwar so verabredet, aber er war zu feige, es in die Verfassung zu schreiben. Und warum soll ich es in die Verfassung schreiben? Das heißt also, wenn man das den Geldgesetzen annähert, hat man insofern eine gewisse Kontrolle, als Geldgesetze ein bestimmter Typus von Gesetz ist. Und derselbe Typus würde auch bei geldwerten Sachleisten, im Grunde geht es ja um Sozialhilfe, eine Rolle spielen. Das wäre die einfachste Lösung des Problems. Damit könnte man sich in Absatz 4 schlicht ersparen. Dankeschön.
Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort Herrn Professor Pestalozza auf die Frage von Frau Leutheuser-Schnarrenberger. Ist da kein Knopf?
Doch, der muss unten drücken.
Jetzt ist hier ein.
Sie haben das falsche Mikrofon an. Wir haben keinen Knopf.
Bei uns ist nichts zu drücken. Also mein 84.1 sehe ganz anders aus, allerdings unter der Voraussetzung, dass eben die Zustimmung, wenn wir bei ihr bleiben würden, sich bezöge nur auf die Regelung der Behördeneinrichtung und des Verwaltungsverfahrens, soweit der Bund das an sich zieht. Und dann würde das der Absatz 1 einfach heißen, wenn nicht Bundesgesetze, insoweit mit Zustimmung des Bundesrates, etwas anderes bestimmen. Punkt. Und dasselbe würde in 85.1 stehen, wenn man da das Verwaltungsverfahren auch hineinschreiben wollte. Wenn das nicht gewollt ist, weil der Bund meint, es kann ja nur deswegen nicht gewollt sein, weil der Bund meint, er müsste unbedingt auf dieses Verwaltungsverfahren so häufig wie möglich Zugriff nehmen. Ich habe das nie einsehen können, warum das nicht verzichtbar ist oder warum man das, wie man es ja gelegentlich auch gemacht hat, nicht aufgespalten werden konnte in zwei Gesetze. Eins scheitert, eins kommt durch. Das Wichtigere sollte ja eigentlich immer das Sachgesetz sein und das weniger Wichtige dann vielleicht der Eingriff in die Behörden der Länder und in deren Verwaltungsverfahren. Wenn man aber partout also die Zustimmungsbedürftigkeit weghaben will, auch in Bezug auf diesen kleinen und eigentlich abtrennbaren Bereich, dann kommt natürlich solche einfache Lösung nicht in Betracht und man muss sich den Vorschlägen, die hier gemacht sind, zuwenden. Dabei fällt mir auf, dass der Satz 2 neu von einer Kompetenz des Bundes ausgeht, ohne sie selbst zu begründen. Wenn Bundesgesetze etwas anderes bestimmen und so weiter und so weiter, dann sage ich als Leser, aha, sie dürfen das. Aber wo steht das eigentlich, dass sie es dürfen? Es fehlt also an einer konstitutiven Kompetenz. Es wird ja beiläufig ihm mitverliehen. Das gefällt mir schon. Einmalig ist aber mehr vielleicht eine Frage der Kosmetik. Wenn man jetzt also dem Bund eine zustimmungsfreie Kompetenz gibt und sie im Satz 2 erblickt, nimmt man sie ihm ja wieder, und zwar bedingungslos durch die Abweichungsmöglichkeit der Länder. Ich habe vorhin versucht zu sagen, dass ich das nicht vereinbaren kann mit Grundregeln des Bundesstaates. So kann man die Zustimmungsfreiheit nicht erkaufen, dass man sagt, na mach du mal, wir behalten uns vor, abzuweichen. Es wird dann natürlich keinen Kampf über den Bundesrat mit dem Bundestag mehr geben. Jedes Land kann in beliebiger Weise für sich, braucht nicht einmal Schützenhilfe von anderen, zu sammeln, davon abweichen. Wir wissen nicht, ob das im großen Maße passieren würde. Und völlig richtig ist gesagt worden, Landesregelungen werden natürlich ihrerseits völlig grundgesetzkonform und landesverfassungsgesetzkonform ergehen. Das ist auch nicht die Sorge, dass das nicht sei. Aber diese Grundidee des Föderalismus, dass ein Bundesgesetz einem Landesrecht vorgeht, dieser Vorrang des Bundesrechts, der wird damit ausgehebelt. Es müsste also, wenn man dabei bleiben will, so wie Frau Kollegin Münch das angeregt hat, eben grundsätzlicher nachgedacht werden über Voraussetzungen für die Wahrnehmung einer solchen Abweichungskompetenz. Jetzt, so wie wir momentan noch Voraussetzungen in Teilbereichen jedenfalls nach dem Entwurf haben für das Tätigwerden des Bundes. Mit der Erforderlichkeitsklausel, soweit es noch gilt, haben wir eine Konditionierung der Bundestätigkeit. Wenn wir die streichen würden, so wie sie ja hier auch nicht vorliegt. Nicht 72.2 wird ja nicht in Bezug genommen. Also ohne Erforderlichkeitsprüfung kann der Bund tätig werden. Jetzt aber sollte, wenn Sie bei der Abweichungsmöglichkeit bleiben, eine entsprechende Erforderlichkeitsklausel für Landesregelung, zum Beispiel negativ formuliert, weil die Erforderlichkeit im Sinne von 72.2 nicht vorliegt. Dann können die Länder abweichen. Das könnte ich vielleicht noch schlucken. Nicht schlucken könnte ich Satz 3, wenn das so gesehen würde. Denn der Satz 3 verweist ja auf den 72 mit seiner 6-Monats-Frist, über die alles Gebührende eigentlich schon gesagt worden ist. Und der Satz 3 mit der dann allerdings Konsequenzenregel der Lex Posterior, dass das spätere Gesetz, egal welchen Ranges, eben dem früheren vorgeht. Ein krasser Verstoß, denke ich, gegen die Idee des Bundesstaates. Satz 4 kann, ich stimme Herrn Mayer zu und habe das in meiner Stellungnahme auch ausgeführt, unmöglich so bleiben. Wenn Sie alles andere lassen, kann Satz 4 dennoch nicht so bleiben. Dass also nun, wenn die Zustimmung wieder greift, dann geht es eben doch ohne Abweichungsmöglichkeit, also normaler Fall der Erforderlichkeitsgesetzgebung sozusagen. Aber die Voraussetzungen, zwei müssen zusammenkommen. Es muss ein Ausnahmefall vorliegen, von dem ich nicht weiß, wann er vorliegen sollte. Ich kenne seine Voraussetzungen nicht. Da war es ja vergleichsweise noch einfach zu sagen, was eine Ausnahme im bisherigen 75 Absatz 2 des Grundgesetzes war. Es hat uns ja auch das Bundesverfassungsgericht auf die Sprünge geholfen. Ausnahmefall dann, wenn es unerlässlich ist, das mit den Rahmenregelungen zusammenzuregeln. Damit können wir aber hier nicht arbeiten, weil hier geht es ja um eine statistische Ausnahme. Und wenn ich an das Umweltgesetzbuch denke, das man vor Augen hatte, nicht wahr, sagt, das fällt in jedem Fall darunter. Wie ist denn das, wenn das als erstes nach der Reform angepackt wird? Darf das dann so sein oder müssen erst mal eine Reihe von Verwaltungsverfahrensregelungen des Bundes ergehen, die der Regel folgen? Und dann nach dem 10. Gesetz darf gesagt werden, jetzt kommt mal eine Ausnahme. Oder muss die Ausnahme sachlich begründet werden? Aber wie tut man das? Wie kann man sagen, ausnahmsweise? Jetzt könnte man sagen, na, die Ausnahme begründe ich mit dem Bedürfnis. Aber so steht es hier nicht. Hier stehen Ausnahmefall und Bedürfnis nebeneinander. Beide Voraussetzungen müssen, so scheint es, kumulativ vorliegen. Und wenn ich dann bei der zweiten Voraussetzung bin, beim Bedürfnis, was ist ein Bedürfnis? Wie unterscheidet sich das Bedürfnis von der Erforderlichkeit? Ich habe es vorhin angedeutet. Ist es das Bedürfnis des 72.2 in der Fassung bis 1994? Da kann man nur abraten. Dann wird das Bundesverfassungsgericht vielleicht dasselbe machen, wie es damals gemacht hat, nämlich die Bestimmung beiseite schieben. Und das wollen die Reformer ja mit Sicherheit nicht. Sie wollen ja mit einer solchen Klausel eine Einschränkung erreichen. Also hier gehört Klarstellung. Ich wüsste nicht, wie außer durch Streichung so eine Vorschrift wirklich verbessert werden könnte. Es ist auch nicht einzusehen, wenn Sie schon diesen Satz 4 haben, warum, und aus der Begründung geht das nicht stichhaltig hervor, Sie nur das Verwaltungsverfahren, nicht aber auch die Behördeneinrichtung soll betreffen können. Eine weitere Eingrenzung, für die es in, jedenfalls aus der Begründung sich kein wirklicher Grund ergibt. Ich darf noch erwähnen, im Zusammenhang auf den Bezug mit dem Satz 3, der sich auf den 72 bezieht, nicht wahr? Da sehen wir eine weitere Monstrosität, dass das Bundesgesetz früher als nach 6 Monaten bereits in Kraft treten darf, wenn 2/3 des Bundestages zustimmen, also eine verfassungsändernde Mehrheit. Dieselbe Mehrheit, die ich für eine Verfassungsänderung brauche, brauche ich für die Herstellung der Regel, dass nämlich ein Bundesgesetz dann in Kraft tritt, wann es in Kraft treten will. Das kann keine gute Regelung sein. Das steckt also jetzt auch, davon ist infiziert natürlich auch die bisherige, der Vorschlag zu 84.1. Zu Satz 6 schließlich kurz, den Satz 6 würde ich hier gar nicht ansiedeln. Genauso wenig wie den Satz 2 im 85.1. Inhaltlich ist er in Ordnung, aber diese Verschonung der Gemeinden vor bundesgesetzlichem Zugriff gehört, denke ich, an die zentrale Stelle nach 28. Denn der Begriff Aufgabe ist ja gar nicht identisch mit Regelung der Behördeneinrichtung und des Verwaltungsverfahrens oder eines beiden. Das ist ja wieder ein dritter Begriff, Aufgabenübertragung. Das kann auch mit Behördeneinrichtungen, deren Zuständigkeit zu tun haben, muss aber nicht. Das ist ein dritter Komplex und der gehört schon deswegen nach vorne zum 28, auch um dort sichtbar zu sein und nicht hier versteckt in 84 und 85. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Pestalozza. Jetzt abschließend Herr Professor Scharpf auf die Fragen von Herrn Ringsdorf und Herrn Stünker.
was würde man dem Taxifahrer sagen? Mal vorausgesetzt, dass das ein Taxifahrer ist, der bei uns wählen darf, was ja nicht garantiert ist, würde ich ihm sagen, diese Reform soll dazu führen, dass deine Beteiligung an einer Landtagswahl einen Unterschied machen kann. Wir haben bisher Landtagswahlen gehabt, die sind als Plebiszit über die Politik der jeweiligen Bundesregierung inszeniert worden. Die Landespolitik hat dabei so gut wie keine Rolle gespielt. Jetzt haben wir Landtagswahlen unter dem Regime der Großen Koalition, bei denen das Plebiszit über die Politik der Bundesregierung weniger bedeutsam geworden ist. Und siehe da, die Wahlbeteiligung fällt in den Keller. Warum? Weil die Landespolitik in der Sache so wenig an autonomer Entscheidungs- und Gestaltungskompetenz hat. Und wenn die Reform einen Sinn haben soll, dann muss die autonome Gestaltungskompetenz der Länder erweitert werden. Und das wäre der Sinn, den man auch dem Taxifahrer unterstellt, dass er wählen kann, vermitteln könnte. Dann zu den speziellen Fragen, 184 Absatz 1. Herr Stünker, die Formulierungen, die Einheitstheorie ausschließen würden, liegen ja auf dem Tisch. In der Kommission sind sie von Herrn Grimm vorgelegt worden. Hier in der schriftlichen Unterlage von Herrn Mayer sind sogar zwei Formulierungen angeboten, die genau diesen Effekt hätten. Ob diese Formulierungen akzeptiert werden, ist eine politische Frage. In der Kommission hat man uns von Seiten der Ministerpräsidenten oder einiger Ministerpräsidenten gesagt, wir wollen nicht eine Regelung, die uns zwingt, zu unterscheiden zwischen dem sachlichen Inhalt des Gesetzes und den Verwaltungsverfahrensregeln oder den Organisationsregeln. Das Gleiche gilt übrigens in der Finanzverfassung, weil uns das zu einer Travestie des Gesetzgebungsverfahrens zwingen würde. Wir müssten dann nämlich, wenn uns politisch das Bundesgesetz nicht gefällt, und das hängt ja nicht davon ab, wie die Formulierung in der Verfassung ist, müssten wir das reine Verfahrensgesetz mit Scheinargumenten blockieren, um damit die sachliche Regelung der Bundesregierung, die wir blockieren möchten, aufzuhalten. Das zerstört die Außendarstellung der Politik gegenüber dem Wähler, weil diese Scheinargumente natürlich von den Medien zerpflückt werden, wir aber trotzdem nicht darauf verzichten werden. Deswegen bleiben wir bei der Einheitstheorie, denn die erlaubt uns legitimerweise mitzureden bei den sachlichen Gehalten der Politik. Die Frage ist, ob die Formulierungsänderung ist überhaupt keine Schwierigkeit. Die Formulierungen liegen auf dem Tisch. Die Frage ist, ob man politisch will, dass die Länder gezwungen werden, sich diesen Leidensdruck aufzuladen, dass sie mit dem sachlichen Gehalt nicht übereinstimmen, aber nur über die Verfahrensregelung mit dem Bund streiten dürfen. Ich fürchte, das ist eine Frage, bei der Ihnen die Sachverständigen relativ wenig helfen können, die sie unter sich und politisch ausmachen müssen. Dann zu 104a Absatz 3. Es ist wiederum eigentlich die gleiche Situation. Die Formulierung, die dem Mangel abhelfen würde, den Herr Mayer und ich hier aufgezeigt haben, dass nämlich der Bund gar nicht in der Lage ist, bei geldwerten Sachleistungen finanziell einen Teil der Lasten zu übernehmen. Die Formulierungen sind ganz einfach. Man kann die in dem 104a Absatz 3, den man im Übrigen genauso lassen könnte, nach dem Vorschlag von Herrn Mayer ohne weiteres einfügen. Die Frage ist, ob man das politisch will, dass der Bund auch in der Lage sein soll, bei Gesetzen, die geldwerte Sachleistungen den Bürgern versprechen, einen Teil oder alles mit zu finanzieren. Wenn man den Bund auf jeden Fall in seinen Handlungsmöglichkeiten minimieren will Und wenn man die Pressions- und Blockademöglichkeiten der Länder maximieren will, dann muss man das so lassen, wie es jetzt in dem Entwurf steht. Wenn man das nicht will, dann kann man es ganz leicht ändern. Nun zu den Fragen des Ministerpräsidenten Ringsdorf. Im Bildungsbereich geht es aus gesamtstaatlicher Sicht um Fragen der sozialen Integration. Es geht um Fragen der generellen Rückständigkeit des Landes im OECD-Durchschnitt. Und es geht um die Tatsache, dass jeder Versuch, dieses Land in dem Bereich von der frühkindlichen bis zur universitären Bildung auf den Durchschnitt der OECD-Länder zu bringen, enorme Aufwendungen erfordert, die in der bisherigen Finanzverfassung von den Ländern generell nicht getragen werden könnten. Nun wird gesagt, dann lass uns doch einfach den vertikalen Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern ändern. Auch der Landtagspräsident Herr Glück hat dieses Argument gebracht. Aber das ignoriert die enormen Unterschiede zwischen den Ländern in der Leistungsfähigkeit, vor allem aber auch in der Problemlage und in dem jeweiligen Bedarf. Und unser vertikaler Finanzausgleich ist zwar kombiniert mit dem horizontalen, ist zwar einigermaßen in der Lage, die Finanzkraft der Länder zu egalisieren. Wir haben aber enorme Schwierigkeiten, bedarfsgerecht zu differenzieren in unseren Finanzausgleichsregelungen. Und auf so ungleiche Bedarfslagen, wie sie hier existieren, kann, selbst wenn auf allen Seiten guter Wille vorhanden wäre, der vertikale und der horizontale Finanzausgleich bei weitem nicht rasch genug und flexibel genug und präzise genug reagieren. Dieses Instrument, was das könnte, sind ausschließlich die Finanzhilfen. Und deswegen sollte man die Finanzhilfen von allen Bedingungen befreien, außer der Bedingung eines Bundesgesetzes, was der Zustimmung des Bundesrats bedarf, und der Vorschrift, dass die Hilfen befristet gegeben werden müssen, dass sie evaluiert werden müssen und dass sie degressiv sein müssen.